Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 159 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist Anne und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid am 7. Juni 2024, um ein bisschen kleiner Schwimmkaraoke beizuwohnen, denn es könnte heute tatsächlich ein wenig so werden. Wenn mein Hirn hier also einzelne Notizen erblickt und ich versuche nochmal rauszufinden, was ich mir damit eigentlich in Erinnerung rufen wollte und worüber ich da an der Stelle sprechen wollte. Denn die Vorbereitungszeit war dieses Mal tatsächlich aus diversen Gründen etwas knapp. Das führt jetzt auch zu weit und spielt auch gar nicht so die ganz große Rolle. Schlussendlich ist aber zu viel passiert in den vergangenen Tagen, als dass wir diese Woche einfach ignorieren und mit einer Nicht-Folge bestrafen sollten. Was ist zum Beispiel passiert? Wir werden über ein paar OH-Erlebnisse sprechen. Wir werden schauen, wo Umzugstransporter gebucht werden oder schon gebucht worden sind. Und in der Wissenschaft der Woche werden wir ein wenig über Schwimmhelme sprechen. Außerdem ist es Monatsanfang und das bedeutet für mich immer einen kurzen Moment innehalten, mal stillstehen und einfach dankbar sein. Dankbar für die Community, die wir haben. Und das meine ich überhaupt nicht anbiedernd oder heuchlerisch oder sonst irgendwie, sondern wirklich ernst und das kommt von Herzen, denn ich freue mich über jeden einzelnen von euch, der mir eine Rückmeldung dalässt, sei das jetzt über Kommentare auf den Social Media Plattformen, sei das über Nachrichten, über E-Mail, andre@swimcast.de, sei das über Sprachnachrichten, die ankommen, sei es auch monetäre Unterstützung unter paypal.me/swimcast. Jeder Euro zaubert mir immer ein Lächeln ins Gesicht und gibt mir das Gefühl davon, dass euch die Nachrichten hier erreichen und dass es euch gefällt und dass wir hier zusammen einfach jeden Freitag eine schöne Zeit haben und das macht einfach Spaß, so da zu merken, dass das ankommt und dass wir da zusammen ins Reden über den Schwimmsport kommen und vielleicht über die ein oder andere Diskussion, die wir führen, das Ganze auch zu einem noch etwas besseren Ort machen. Also nochmal an der Stelle ein dickes Dankeschön an euch da draußen, die ihr einschaltet, die ihr zuhört, die ihr eine Rückmeldung gebt und ja, damit lasst uns dieses Projekt weiter fortsetzen. Und das machen wir in dieser Woche. Traditionell beginnen wir mit den News. Und jetzt habe ich schon gesagt, es werden vermutlich Umzugstransporter, also es werden Umzugstransporter gepackt und möglicherweise noch gebucht oder sind schon gebucht worden und dieses Mal im Süden der Republik, nämlich am Bundesstützpunkt in Heidelberg. Es versteckte sich noch gar nicht so in den ganz großen Meldungen, aber irgendwo in den diversen Unterseiten auf der einen oder anderen Homepage ist nämlich die Stelle des Bundesstützpunkttrainers in Heidelberg ab dem 1. August neu ausgeschrieben worden und das bedeutet nichts anderes, als dass der dort schon seit einigen Jahren tätige Alexander Kreisel seine Zelte abbrechen wird und sich einen neuen Standort suchen wird. Und der steht auch schon fest, denn es zieht ihn 250 Kilometer nach Süden ins schweizerische Basel. Dort geht es dann für ihn am 1.8.2024 los. Das heißt, ab dem 1. August 2024 gibt es hoffentlich einen neuen Bundesstützpunkttrainer in Heidelberg. Und Alexander Kreisel war da schon eine ganze Weile, hat damals auch zusammen für eine relativ kurze Zeit, glaube ich, zusammen mit Michael Spiekermann dort die Bundesstützpunktgruppe geleitet und ist, glaube ich, seit 2020 ungefähr alleine für die Leistungen der Sportlerinnen und Sportler oder hauptverantwortlich für die Leistungen der Sportlerinnen und Sportler, alleine natürlich nicht, ist ja immer ein ganzes Team, was da links und rechts auch seinen Beitrag dazu leistet. Unter anderem ist er mit Philipp Heinz Richtung Tokio 2021 geschwommen und jetzt mit Luca Nick Armbruster nach Paris zu den Olympischen Spielen in dieser Trainingsgruppe rund um, und das kann man glaube ich schon mal zu Recht sagen, in Heidelberg ist es eine sehr Frauen- oder ist eine sehr frauendominierte Trainingsgruppe mit Kelly Messel, mit Maja Werner und einer sehr, sehr starken Nachwuchsarbeit, die dort von Uta Brandl geleistet wird. Und da kann man sich vielleicht schon mal einen Blick in die Zukunft werfen und sich auf das ein oder andere Talent freuen, das da aus der Gruppe von Uta demnächst hochkommen wird. Noel Benkler, Lena Ludwig, Svenja Götting, Sophie Lenze, Jette Lenz, Hanna Schneider und wie sie alle heißen, suchen ihren Weg dort natürlich nach oben in die BSP-Gruppe und bilden eigentlich in meinen Augen dann ziemlich gutes Fundament, auf dem sich der neue Trainer dann austoben darf und wo er dort die Leistungsentwicklung weiter voranbringen darf. Also ab 1.8. können wir uns in Heidelberg an einen neuen Namen gewöhnen. Ebenfalls einen neuen Namen gibt es in Reihen des DSV bei den Bundestrainern, nämlich beim Bundestrainer Bildung und Wissenschaft. Das wichtigste Zukunftskapital überhaupt, nämlich die Bildung, hat einen neuen Chef bekommen. Und der heißt Clemens Karst Degenhardt, ehemaliger Schwimmer aus Würzburg, also durchaus mit dem Leistungssport eng verwoben, hat dann die wissenschaftliche Laufbahn angetreten, dort unter anderem in Leipzig am Institut für angewandte Trainingswissenschaft in der Schwimmgruppe oder in der Schwimmprojektgruppe dort gearbeitet. Und soll jetzt in seinem Posten, in seiner Funktion als Bundestrainer Bildung Wissenschaft, so beschreibt er das zumindest selber, die Kontaktstelle sein zwischen dem Deutschen Schwimmverband und Universitäten. Also Forschungsprojekte koordinieren, Forschungsergebnisse in die Praxis bringen und Forschungsprojekte initiieren. Und ich glaube, das ist ein, wie gesagt, sehr, sehr wichtiger Posten. Denn ein Punkt, an dem ich nie sparen würde, wäre Bildung, Ausbildung. Weil das sind die Sachen, die letztendlich eine Zukunft auch sichern. Ja, ganz simpel eigentlich gedacht und trotzdem manchmal so schwierig in der Umsetzung. Und dann gab es in den vergangenen Tagen noch, nämlich ganz frisch in dieser Woche, Nachrichten vom Deutschen Olympischen Sportbund. Der hat nämlich das DSV-Team für die Olympischen Spiele nominiert, beziehungsweise ist dem Vorschlag des DSV für das Team für Paris 2024 gefolgt. Und das möchte man jetzt im ersten Moment unspektakulär betiteln und das Fragezeichen hierfür in den Raum werfen und dem möchte ich mit einem entschiedenen keinesfalls niemals never entgegentreten. Denn es sind weit mehr Informationen bekannt geworden als einfach nur in Anführungsstrichen die Namen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Becken, Freiwasser, Sprung, Synchronschwimmen und Wasserball, ich weiß nicht, ob die Wasserballer qualifiziert sind, ehrlich gesagt, Wettbewerben, auch das Highdiving nicht zu vergessen. Denn es gibt auch eine Streckeneinteilung. Es wurden den einzelnen Sportlerinnen und Sportlern auch Strecken zugeteilt. Und hier gab es den ein oder anderen Oha-Moment. Gucken wir nämlich auf die Einzelstarts, dann ist es zum einen so, dass Anna Elend erwartungsgemäß nominiert wurde, unter anderem ja für die 4x100 Meter Lagenstaffel bei den Frauen und aber auch über die Einzelstrecke, über die 100 Meter Brust. Und wir erinnern uns zurück, da gab es im Rahmen oder im Zuge der deutschen Meisterschaften durchaus große Diskussionen und ein bisschen Turbulenzen im Hintergrund, denn da gab es dieses Meeting in San Antonio, bei dem Anna Elend sowohl im Vorlauf als auch im Finale die Olympianorm um 300stel, um knappe 300stel verpasste. Dann in einem Nachschwimmen, das ist dort, also im Time Trial, im Prinzip dort allerdings dann die Olympianorm unterboten hat, wobei der amerikanische Schwimmverband es versäumt hatte, diese Ergebnisse offiziell zu World Aquatics oder woanders hin zu kommunizieren. Da war Anna Elend nicht die Einzige, das war ein relativ langseitiges, also gab es einige Seiten an Protokoll, wo diese Time Trials dokumentiert waren und in diesem einen dieser Time Trials unterbot Anna eben diese Norm und harrte seither auf die Anerkennung, entweder jetzt durch den DSV oder auch durch World Aquatics. Wenn World Aquatics approved, dann muss der DSV oder kann der DSV bedenkenlos nachziehen. Wenn World Aquatics das nicht tut, dann steht man als DSV ein bisschen auf dem verlorenen Posten, wenn man jetzt sagt, aber da ist doch ein A-Cut geschwommen worden. Die Diskussion hat sich aber erledigt, denn Anna schwamm bereits im April 23 und am 1. April 23, glaube ich, begann offiziell der Qualifikationszeitraum für die Olympischen Spiele unter der Olympianorm, nämlich 1:06:59 bei einem Meeting in Westmont. Das ist unter dem A-Cut und damit ist sie auch für die Olympischen Spiele über die 100 Meter Brust sicher qualifiziert und dabei. Anders gestaltet sich die Situation bei Luca Nick Armbruster. Er ist in der Staffel qualifiziert, in der 4x100 Meter Lagenstaffel, als Delfinschwimmer. Und wir erinnern uns zurück an dieses emotionale Finale bei den deutschen Meisterschaften, als er nicht nur diesen Staffelplatz sich gesichert hat, sondern auch eine Hundertstel über dem World Aquatics A-Cut, der einen Startplatz bei Olympia garantiert, geblieben ist. Das heißt, Luca hat in Anführungsstrichen nur den B-Cut. Und für den B-Cut kann man auch im Einzel nominiert werden und in der Einzelstrecke antreten, allerdings nur, wenn noch Plätze frei sind, beziehungsweise mit der Genehmigung von World Aquatics. Und da fehlt jetzt noch die Zustimmung für Luca Armbruster, dass er hier auch den Einzelstart wahrnehmen darf. Da heißt es also Daumen drücken, bangen, Fingernägel kauen, was auch immer man tut, wenn man nervös ist. Abwarten, was die australischen und US-amerikanischen Olympia-Trials noch bringen. Und dann muss World Aquatics schlussendlich entscheiden, ob sich der gute Luca seinen, ob er Lucky Luca wird oder nicht Lucky Luca wird. Ha. Oh, ja, gut. Lass, oh, diese Wortwitze. Naja. Und jetzt wird's noch etwas spannender, denn auf den Langstrecken beim DSV gab es einige Bewegungen. Oliver Clement hat sich nämlich nicht nur über die 400 Meter Freistil für die Olympischen Spiele qualifiziert in einer ziemlich schnellen Zeit. Ich glaube, 3,42 war das gewesen oder sowas. Das war abnormal, was er dort in Magdeburg geschwommen war. Sondern auch über die 800 Meter Freistil. Und Florian Wellbrock konnte diese Zeit nicht unterbieten und war damit der drittschnellste Deutsche im Qualifikationszeitraum des DSV über diese Strecke. Blieb dennoch unter dem FINA, unter dem World Aquatics A-Cut. Und jetzt wurde entschieden, wer auch immer das entschieden hat, wie auch immer die Abläufe dort waren, es möchte hier keinem was Böses, und wie auch immer das war, wir wissen es nicht, wurde entschieden, dass Oliver Clement auf seinen Start über die 800 Meter Freistil verzichtet und stattdessen Florian Wellbrock hier ins Pariser Becken in der Defense Arena springen darf. Die Begründung für den Verzicht von Olli auf die 800 Meter Freistil heißt, offizielle Verlautbarung, es wäre sonst ein sehr eng getaktetes Programm. Und jetzt werfen wir einen Blick auf das Programm. Das heißt jetzt nämlich für ihn, für den Frankfurter, Tag 1 400 Meter Freistil, Vorlauf und am Abend ein mögliches Finale. An Tag 3 und 4 der Beckenwettbewerbe wäre an Tag 3 der Vorlauf über 800 Meter Freistil, am Tag 4 das Finale über die 800 Meter Freistil gewesen. Und dann tauscht Olli die Badehose gegen den Ganzkörperanzug und wäre am 14. Tag der Olympischen Spiele für die 10 Kilometer in die Freiwasser, in die Seine gesprungen, um dort gegen die Besten der Welt anzutreten. Ist jetzt in meinen Augen ein eher überschaubar enger Zeitplan. Natürlich ist ein bisschen stressig, ja, Tag 1 400 Kraul, Tag 3 4 800 Kraul, aber dann noch 10 Tage Luft bis zu den 10 Kilometern. Das ist jetzt nicht unbedingt so, dass man da einen großartigen Stress ausbrechen muss. Eher, was ich dort als Problem sehe, ist so der lange Abstand zwischen dem ersten Tag, 400 Meter Freistil, und dem 14. Tag, 10 Kilometer. Vor allen Dingen, wenn man überlegt, dass die 400 Meter Freistil tapermäßig ganz anders vorbereitet werden müssen als die 10 Kilometer. Also für 400 Meter Freistil nimmst du schon einige Wochen vorher an Umfang raus, Intensität bleibt noch gleich. Während du Richtung 10 Kilometer erst so vielleicht in der Woche vorher, je länger die Strecke, desto kürzer ist das Tapern eigentlich dahin, weil die Intensitäten in der Vorbereitung nicht so hoch sind, würdest du viel länger noch in einem hohen Umfangsblock bleiben. Und das beißt sich in meinen Augen hier tatsächlich so ein bisschen. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, ey, erinnert euch zurück an die Jüngsten, die das erste Mal eine deutsche Jahrgangsmeisterschaft mitmachen mit 5 Wettkampfstarts und all dem Trubel, der da so drumherum ist. Es sind Ollis erste Olympische Spiele, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Und naja, 2 Wochen jetzt unter diesem Wettkampfstress mit nochmal in der Mitte 800 Meter Freistil, dann ist vielleicht eher so die Pause von Tag 5 bis zu Tag 14, das ist vielleicht noch ein Tag Recovery, also, und ein Tag, 2 Tage Vorbereitung, ja, schwierig. Also da muss man mit seinem Energiehaushalt managen, und das ist, glaube ich, einfach ein bisschen leichter, wenn man sagt, okay, du hast am ersten Wettkampftag einen Start und am allerletzten Schwimmwettkampftag hast du einen Start, und dazwischen kannst du ein bisschen Spiele genießen, mal Paris angucken, Füße hochlegen, abschalten. Einfach nichts tun, fast 2 Wochen, ist, glaube ich, auch ganz cool. Zumal der Trade-off, den man da hat, der Benefit, der da ist, ist, wir geben Florian Wellbrock die 800 Meter Freistil, dessen Bestzeit tatsächlich auch 7 Sekunden schneller ist als die von Oliver Clement, der also wesentlich bessere Final- oder sogar Medaillenchancen hat, wurde ja Vierter dort in Tokio vor 3 Jahren als Oliver Clement. Und damit bekommt Flo nämlich auch exakt sein Copy oder exakt das gleiche Programm wie in Tokio, Copy und Paste. 800 Freistil, 1500 Meter Freistil und 10 Kilometer im Freiwasser. Da ist man dann von Seiten des DSV, äußert man sich über diese Kombination sehr, sehr zufrieden. Vor allen Dingen, weil das Freiwasserschwimmen erst nach den Beckenwettkämpfen ist. Und immer wenn das so rum war, war das für Flo die deutlich bessere Kombination. Also es gibt hier verschiedene Pro-Argumente, das Ganze zu tauschen und einen Start von Olli jemandem anders zu geben, und im Sinne des Medaillenspiegels oder des erfolgreichen Abschneidens des DSV scheint mir das hier auch die richtige Entscheidung zu sein. Spannender wird es jetzt nochmal bei den Staffeln, denn hier wurden die 4x200 Meter Freistil weiblich natürlich nominiert, und die Frage, die sich stellt, ist Nicole or not Nicole? Denn Isabel Gose, Nele Schulze und Julia Mozinski sind ganz klar nominiert für die Staffel, und bei Nicole Meyer, die fehlt noch komplett in der Auflistung der teilnehmenden Sportler und Sportlerinnen vom Deutschen Schwimmverband. Hier hält man sich auch bedeckt und nennt einfach schlicht formale Gründe als Grund dafür, dass Nicole Meyer, die US-Studentin, aus Bottrop stammende Schwimmerin noch nicht nominiert werden konnte. Wird jetzt aber bei den Europameisterschaften in Belgrad das erste Mal im DSV-Nationalteam auflaufen, also hat auch keine Juniorenmannschaft durchlaufen, das ein relativ wilder Ritt ist und eine steile Kurve, die sie dort ausfüllen muss. Und wenn wir dann nochmal auf die Zusammensetzung der 4x200-Freistil-Staffel gucken, dann fällt auch Isabel Gose ins Auge, die mit einem absoluten Hammerprogramm hier zu den Olympischen Spielen reist, nämlich quasi fast alle Freistilstrecken schwimmt, die 200 Freistil, die 400 Freistil, die 800 Freistil, die 1500 Meter Freistil und die 4x200 Kraulstaffel macht 5 Starts, bestimmt gerne mit Vorlauf und Finale, 200 Freistil noch mit Halbfinale, macht also 11 Wettkampfstarts bei Olympia insgesamt, wenn es bestmöglich läuft für sie. Das ist ein ganz schönes Hammerprogramm und das wird spannend sein zu sehen, wie sie damit umgeht. Reichlich Übung im Vorfeld bei den diversen internationalen Highlights gab es ja schon. 4x100 Freistil der Männer sieht 5 Sportler nominiert. Rafael Miroslav, Joscha Salchow, Luca Nick Armbruster, Peter Wajasi und Lukas Mertens steht hier auch mit drin. Und Lukas hat ein ähnliches Monsterprogramm wie Isa vor der Brust. Etwas kürzer von den Strecken, aber nicht minder zahlreich von den Starts, 200 Freistil, 400 Freistil, 200 Rücken, sowie die 4x100 Kraul und die 4x200 Freistil Staffel können sich auch auf 12 Starts aufsummieren. Wenn er die 4x100 Freistil Staffel schwimmt, dahinter steht für mich ein richtig fettes Fragezeichen. Die Staffeln können vor Ort noch besetzt werden, was dazu führt, dass die Lagenstaffel bei den Männern ein richtig brisantes Ding wird. Die ist am letzten Tag, die 4x100 Meter Lagen männlich, am letzten Tag der Beckenwettbewerbe und eigentlich ist nur eine Strecke fest besetzt und das sind die 100 Meter Delfin, womit wir wieder beim Thema Lucky Luca wären. Der hat sich seinen Platz sicher und muss sich gar keine Gedanken machen. Über die 100 Rücken kämpfen Ole Braunschweig und Marek Ulrich um diesen Start, nicht nur in der männlichen Staffel, sondern auch in der Mixed-Lagen-Staffel. Über die Bruststrecke kämpfen Melvin Imodu und Lukas Matzerath um die Starts in der Lagenmännerstaffel und in der Lagen-Mixed-Staffel. Und über Freistil ist es mit Sicherheit auch ein Duell zwischen, wenn mich aktuell jemand fragt, Rafael Miroslav und Joscha Salchow, wer von den beiden die bessere Form in der 4x100 Meter Freistil-Staffel hat. Also es sind noch ein paar Fragezeichen offen, einige Oha-Momente dabei mit den Streckentauschen und wer jetzt sicher dabei ist und ob Nicole Meyer überhaupt mit zu Olympia fliegen wird und Gott bewahre, und da denkt tatsächlich noch keiner, glaube ich, weiter drüber nach, was passiert eigentlich, wenn Nicole aus formalen Gründen jetzt nicht für das Olympiateam nominiert werden kann? Kann man dann eine Maja Werner noch nach wilde Fragen, setzen wir uns mit auseinander, wenn es zu dieser Situation wirklich kommen sollte? Ganz andere Situationen gab es bei den Wettkampf-Highlights der vergangenen Wochen und die sollen jetzt das Thema sein. Für die Wettkampf-Highlights der vergangenen Woche verlassen wir die Europäische Union, setzen uns in den Flieger oder in den Zug, fahren durch den Ärmelkanal drunter durch oder fliegen drüber weg und landen in London beim AP Race. AP Race, genannt nach seinem Gründer Adam Peaty, hat nämlich eingeladen und da folgt man doch eigentlich ganz gern, wenn es in dem ehemaligen Olympiabecken von London 2012 gegen starke internationale Konkurrenz geht. Und 14 DSV Olympia-Athletinnen und Athleten folgten diesem Ruf. Bietet sich natürlich an, nochmal ein bisschen Wettkampferfahrung auf internationalem Niveau zu sammeln, für zum Beispiel Artem Selin oder Nina Holt. Lukas Matzerath brauche sowieso aktuell noch nach seiner Krankheit ein bisschen mehr Race Pace, Renneinteilung, Luca Armbruster, Nele Schulze, Timo Sorgius. Und für die etwas, wenn man die Unterscheidung überhaupt machen will, erfolgreicheren Athleten im DSV-Team gibt es dann auch ein bisschen Geld zu gewinnen und dann freut man sich als Florian Wellbrock oder Angelina Köhler, wenn man mit etwas dickerem Portemonnaie wieder nach Hause fliegt, als man hingeflogen ist. Cedric Büssing konnte auch die 400 Lagen für sich gewinnen, Isabel Gose ist über die 400 Meter Freistil als Erste ins Ziel geschwommen, ein Oliver Clement war dabei, Laura Riedemann war dabei, Melvin Imodu war dabei, also es gab einiges hier zu bestaunen, wenn man es mit den Farben des DSV hält. Und wer kein Geld mit nach Hause gebracht hat, der hat vielleicht wenigstens ein paar schöne Erfahrungen und ein kleines Andenken mitgebracht, so wie Nele Schulze sich die Kappe von der alten und legendären Lady des Schwimmsports von Katinka Hostschuh sichern konnte. Doch nicht nur außerhalb des Beckens wurde es schnell und nicht, oh Gott. Naja, wir haben PowerPoint-Karaoke, ich hab's gesagt. Lassen wir den Übergang sein, springen wir ins Becken und widmen uns der Action, die dort passiert ist. Florian Wellbrock schwamm nämlich die 1500 Meter Freistil in 14,49, gewann den Wettbewerb hier auch, war damit 7 Sekunden langsamer als zu den deutschen Meisterschaften 14,42 und wirkt aktuell in allen Interviews, die er nach seinen 1500 Freistilrennen gibt, immer hochzufrieden und sehr, sehr happy mit der Zeit, die er dort geschwommen ist. Das war bei den deutschen Meisterschaften zu hören, das war jetzt auch im anschließenden Interview beim MP-Race zu hören. Immer super Zeiten für die Phase der Saison, alles toll, alles tippi, alles toppi, gar keinen Grund zur Sorge und nix. Und ich wüsste, ehrlich gesagt, würde ich gerne mal Mäuschen spielen und wüsste einfach zu gerne, was sich Bernd und Flo realistisch für Paris über die 1500 Meter ausrechnen. Für mich eine absolute Blackbox, absolut, total. Ich habe gar keine Ahnung, was ich erwarten möchte und kann und was überhaupt realistisch ist. Hängt mit der Konkurrenzsituation zusammen, hängt auch mit Flo selber zusammen. Aber da aus diesen Worten immer spricht so viel Selbstvertrauen und so viel, ich weiß genau, was ich tue und es ist exakt das, was es jetzt sein soll. Es ist exakt das umgesetzt, worauf wir uns konzentriert haben. Ich habe genau das gemacht, was ich machen wollte. Vielleicht sogar die Zeit ist nebensächlich, wenn ich da irgendwo lande und das glaube ich schon, dass er an dem Korridor auch landet, wo er sich das vorgenommen hat, dann ist er schon erstmal glücklich. Und jetzt wissen wir auch eigentlich alle, ein glücklicher Sportler ist erstmal ein guter Sportler, ist einer mit Selbstvertrauen, mit Selbstbewusstsein und das schwimmt sich immer etwas besser, als wenn man Zweifel hat an seiner Form. Von daher alles tippitoppi. Ich wüsste es nur einfach gerne, um selber ein bisschen Ruhe zu haben. Längste Distanz im Becken, kürzeste Distanz im Becken, 50 Meter Freistil. Nele Schulze, 25,04 Sekunden, neue persönliche Bestzeit, eine Zehntel schneller als noch im April bei den Berlin Swim Open oder bei den deutschen Meisterschaften sie gewesen ist. Cedric Büssing sprang auch ins Wasser über seine Paradestrecke. 400 Meter Lagen schlug er nach 4 Minuten 13 und 92 Hundertstel an. Da zieht man mal kurz die Augenbrauen hoch und überlegt sich, boah, das ist gar nicht so weit weg von der Olympianorm, oder? Nee, ist es auch nicht. Er war 1,6 Sekunden langsamer als in Eindhoven, als er die Olympia-Quali geschafft hatte. Und das liegt vorrangig daran, dass er auf den ersten 100 Metern in Delphin eine Sekunde langsamer war als in Eindhoven. Die Rücken- und Brustzeiten waren identisch, die Kraulzeit auch nochmal dann etwas langsamer als bei seiner Olympia-Quali in den Niederlanden. Und 1,6 Sekunden ist überhaupt nicht viel, wenn wir das vergleichen mit der 400 Meter Freistilzeit von Lukas Mertens, deutsche Meisterschaften, und packen dort 1,6 Sekunden drauf, wäre er immer noch Nummer 1 der Weltrangliste, der Weltbestenliste in diesem Jahr. Also 1,6, das sieht echt gut aus. So. Und dass es vorneweg ein bisschen langsamer war, ist ein Punkt, den wir auch gleich nochmal bei Isa Gose besprechen werden, wenn wir zu ihren 400 Meter Freistil kommen. In der Summe klingt das für mich immer noch so ein bisschen danach, dass hier Cedric noch ein bisschen rumspielt, vielleicht mit dem Pacing, mit der Renneinteilung. Wie fühlt sich das an, wenn ich Delphin vielleicht nicht ganz so viel Druck gebe, wenn ich dann nicht vorneweg so viel investiere, sondern ein bisschen mehr gleiten und rutschen lasse? Wie viel verliere ich dann überhaupt und welche Zeit kann ich dann noch schwimmen? Und das ist genau die Phase der Saison, wo sich sowas auch anbietet. So viele andere Rennen von ihm vor Paris werden wir nicht mehr sehen. Das bleibt dann alles im Trainingsbecken dort in Rüttenscheid oder wo auch immer er dann unterwegs ist. Dazu dann noch 200 lang, 2:00:39, nur 4 Zehntel langsamer als zu den deutschen Meisterschaften. Auch das eigentlich eine sehr, sehr gute Standortbestimmung für ihn. Artem Selin ist derjenige, über den 50 Meter Freistil sich für Olympia qualifiziert hat, war jetzt hier auch in London auf dem Startblock und schlägt den britischen Sprinter Matt Richards über die 50 Kraul in 22,20 Sekunden. So in Relation gesetzt gegen den Briten auch eine ganz gute Zeit, sehr, sehr passabel. Damit kann man arbeiten. Isabel Gose, 400 Meter Freistil, 4:03:18. Und das ist für mich schon fast das Highlight dieses Wochenendes gewesen, aber das waren noch ein paar andere schnelle Zeiten dabei. Das ist nämlich nur 7 Zehntel langsamer, als sie bei den deutschen Meisterschaften Ende April geschwommen ist. Damals 4:02:48, nur 900stel über dem deutschen Rekord, 4:02:39. Und das war mit Sicherheit auch der Tatsache geschuldet, dass neben ihr die Tschechin Barbara Semanowa schwamm, die in 4:03:41 nur schlappe 23 Hundertstel langsamer war als Isa. Und was ich so erstaunlich finde, ist, dass Isabel hier in London das Rennen fast komplett anders schwimmt als in Berlin. Und das dann aber am Ende zeitmäßig auf fast dem gleichen Niveau beendet. Wenn wir mal reinluschern in die Zwischenzeiten, dann ist das so, dass sie hier in London mit einer 58,7 begann, also 1/8 langsamer, als sie das in Berlin getan hatte. Da war es eine 57,9. Und da sehen wir schon, dass diese 1/8 ja fast die Differenz sind, die sie am Ende nach den 400 Metern auf der Uhr hatte zwischen den beiden Wettkämpfen. Ähnlich wie bei Cedric, auch wieder die ersten 100 Meter langsamer als damals. Nach 200 Metern hängt sie 1,2 Sekunden ihrer Berlinzeit hinterher. Und dann wissen wir jetzt aus dem Kopf, beziehungsweise ich sage euch das, dass sie auf der zweiten Rennhälfte 6/10 schneller war als in Berlin. Und diese Schnelligkeit auf der zweiten Rennhälfte ist etwas, das für mich ein bisschen ein neues Feature ist. Sonst ist ja Isa eher diejenige, die vorne schnell losschwimmt, dieses hohe Tempo auch versucht zu halten und dann auf der letzten Bahn halt alles, was geht. Und während sie da in Berlin auf der 5. Bahn 31,3 geschwommen ist, war es jetzt hier in London eine 31,0, die sie dann auch nach hinten durchzieht und auf der letzten Bahn auch nochmal mit einer 30,0, 30,1 ins Ziel kommt. Also da ist für mich in der Renneinteilung ganz klar, was passiert. Da ist ein Unterschied zu sehen und ein Unterschied zu erkennen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass man da jetzt beigeht und sagt, okay, wir machen dich vorne wieder die Sekunde schneller und gucken, dass du hinten am Ende auf der zweiten Rennhälfte genau dieses Tempo hältst, was du jetzt geschwommen bist. Und dann bist du am Ende des Tages vielleicht 6/7 schneller als noch zu deiner deutschen Rekordzeit, also mittlere 4:01. Das ist bietet auch die ein oder andere Taktikoption, wenn du in diesem Feld, und da reden wir, glaube ich, tatsächlich über olympisches Finale, die Möglichkeit hast und das Selbstvertrauen hast, okay, wie gehe ich das an? Gehe ich eher von vorne schnell an und versuche dran zu bleiben und Druck aufzubauen oder suche ich mir vorne meinen Spot und versuche das Ganze hinten raus dann nochmal ein bisschen aufzuschwimmen oder zuzuschwimmen und dort von hinten zu attackieren, wenn andere vielleicht schon nicht mehr damit rechnen und abgelenkt sind. Da bieten die 400 Meter tatsächlich Taktikoptionen, Dinge zu verändern, anders zu machen, als sie vorher waren und sich an die Konkurrenz anzupassen. Das finde ich sehr, sehr spannend, was wir da sehen werden. 100 Meter Brust hat das ewig junge Duell, Melvin gegen Lukas gesehen, mit dem besseren Ende für Melvin, 600stel vor Lukas Mazzerat, 59,61 zu 59,67, beide nur 7 bzw. 1300stel hinter Adam Peaty, der aber ja so generell nicht der schnelle Schwimmer ist, wenn es innerhalb der Saison ist, hängt einfach mit seiner Muskelmasse zusammen, mehr Muskeln brauchen mehr Regeneration und das machst du nicht regelmäßig 5-mal in der Saison, sondern zu 2 oder maximal 3 Höhepunkten. Luca Negambruster schwimmt die 50 Delfin in 23,24, nur 22/100 über seinem deutschen Rekord. Das sollte auch viel Selbstbewusstsein geben, wenn es jetzt in die letzten Wochen Richtung Paris geht. Und es sind ja bloß noch knappe 50 Tage, also 7 Wochen, wenn ihr das jetzt hört. Am Freitag geht's ja los, 49 Tage noch, 7 Wochen, 7 Tage. Und zu guter Letzt Angelina Köhler startet über die 100 Meter Delfin, 57,14, heißt eine Sekunde über ihrem deutschen Rekord. Gleichzeitig Goldzeit von den Weltmeisterschaften und auch diese Zeit wäre jetzt mitten in der Saison, mitten im Block 2021 in Tokio eine Zeit gewesen, mit der man ins Finale reinschwimmt. Schöne Fitness, viel, viel Selbstvertrauen, hoffentlich hier mitgenommen für das DSV-Team aus den Wettbewerben in London. Schöne Erinnerungen, was war ja allenthalben zu lesen, dass sie das sehr genossen haben und auf Einladung zu so einem Wettbewerb zu kommen, ist ja auch nochmal was Besonderes, als wenn man sich selber dort anmeldet, dann wird man ein bisschen anders hofiert und es fühlt sich einfach schöner und toller an und da kann man auch davon ausgehen, dass das mit Sicherheit ein hochprofessionell organisiertes Event gewesen ist. Hochprofessionell ist auch das Stichwort für das nächste Thema, nämlich für die Wissenschaft der Woche. Und ich möchte mit einer etwas breiteren Einleitung vielleicht beginnen, diese Wissenschaft der Woche. Denn wenn wir uns den Schwimmsport angucken und wir stellen uns so einen Schwimmer oder eine Schwimmerin an den Beckenrand und gucken dort von oben nach unten mal längs, was da so an Material an ihm oder an ihr dranhängt, dann stellen wir vermutlich relativ schnell fest, es ist ein hardwarearmer Sport. Da gibt es nicht so wahnsinnig viel, was diese puristische Leistungserbringung ist, so ein bisschen wie Gewichtheben, finde ich. Ja, es sind wenig technische Hilfsmittel seit dem Verbot der Hightech-Ära, diese Hightech-Anzüge, geht es viel darum, was kann der Sportler durch Training, wie fit kann er seinen Körper machen, um sich möglichst schnell durch dieses merkwürdige, flüssige Element zu bewegen. Da gibt es noch andere hardwarearme Sportarten. Ich finde zum Beispiel auch Fußball ist ein eher. Ja, kommt viel auf die Schuhe an. Hose, Trikot spielt jetzt nicht so die ganz große Rolle. Ganz im Gegensatz zum Beispiel zum Triathlon oder der Leichtathletik. Ja, Triathlon brauchst du erstmal für 3.500 Euro ein gutes Rennrad. Du brauchst ordentliche Laufschuhe. Du brauchst irgendwelche Oberklamotten. Du brauchst eine Trinkflasche. Du brauchst Schwimmsachen. Bliblablub. Also das ist viel, viel kostenintensiver. Leichtathletik gilt das Gleiche, ja. So ein Speer ist mit Sicherheit auch nicht billig. Beim Stabhochsprung, dieser Fiberglasstab muss einiges abkönnen, muss bestimmten Anforderungen genügen und so weiter und so fort. Also da musst du viel, viel mehr in Technik investieren, um deinen Körper, der auf Höchstleistung getrimmt ist, dieses Tandem aus Hardware und Körper miteinander zum Harmonieren zu bringen und zur Bestleistung anzuregen. Und das beim Schwimmer ist das ein bisschen anders. Ja, der besteht vielleicht im Wesentlichen aus einem nicht käuflichen Equipment und einem käuflichen Equipment. Das nicht käufliche Equipment ist sowas wie Hände, Füße, die Haut. Bin ich rasiert? Bin ich nicht rasiert? Wie viel Haarpracht habe ich? Wie wenig Haarpracht habe ich? Das ist mir gegeben. Meine Handgröße, meine Fußgröße, meine Körpergröße kann ich jetzt wenig ändern. Und dann gibt es das käufliche Equipment, Wettkampfhose, Wettkampfanzug, so ein Fastskin oder eine Brille, Fastskin, eine Kappe. Und es war es auch schon. Und was ist jetzt die Aufgabe dieses käuflichen Equipments? Was soll das tun? Es soll den Körper schneller machen. Es soll dafür sorgen, dass ich besser durchs Wasser komme. Und wie komme ich besser durchs Wasser? Ich möchte meinen Widerstand, dem ich dieser Flüssigkeit entgegensetze, minimieren. Ich möchte, dass das Wasser besser an mir abperlt. Ich möchte eine laminare Strömung haben, möglichst wenig Verwirbelungen, möglichst wenig Reibung im Wasser, die mich abbremst, wo Energie verloren geht. Ja, all das möchte ich haben, damit meine Kraft, die ich ins Wasser reinbringe, auch bestmöglich in Geschwindigkeit umgesetzt werden kann. Und da gab es vorhergehende Untersuchungen, die da sagen, je nachdem, wie schnell ich schwimme, macht der Formwiderstand, also die Art und Weise, wie ich aussehe, wenn ich mich lang mache in der Streamline und die Hände übereinander und mich schmal mache und dann von vorne von den Fingerspitzen auf den Schwimmer drauf gucke. Das, was ich dort von vorne sehe, ganz grob gesagt, das ist der Formwiderstand. Und der macht, je nachdem, wie schnell ich schwimme, 51% bis 74% des Gesamtwiderstandes aus. Es wird weniger, je schneller ich bin, weil dann so ein Wellenwiderstand dazukommt, der Wasser, das ich nach links und rechts oder über mich drüber verschiebe, der Reibungswiderstand vom Wasser wird dann auch ein bisschen größer und so. Und der Formwiderstand dann aber wiederum 74%, wenn ich mich mit 1 Meter pro Sekunde durchs Wasser bewege. Und das ist echt langsam. Also 1 Meter pro Sekunde heißt, das einfach umrechnen, 25 Sekunden für eine Bahn oder 50 Sekunden für eine Bahn. Je nachdem, wo ihr gerade unterwegs seid. Mit anderen Worten, wenn ihr demnächst mal, kleiner Sidefact, wenn ihr irgendwelche Nachwuchssportler am Wasser habt, die noch nicht so schnell sind, dann wisst ihr jetzt vielleicht, warum diese Sachen wie mach dich schmal, mach dich lang, wenig Widerstand dem Wasser entgegenbringen, so uneminent wichtig ist, weil die nicht so schnell schwimmt und der Formwiderstand von vorn drauf geguckt einfach das meiste an Verlusten ausmacht. Und die Wettkampfanzüge, die wir dann so kaufen können, die wir in den Körper anbringen, haben viel Wirkung bezüglich des Reibungswiderstandes. Vor allen Dingen ist da der Effekt groß, wenn der Oberkörper bedeckt ist. Also es ist eher so ein Ding für die Frauen. Bei den Männern hat die Hose ein bisschen andere Funktionen, sorgt für Auftrieb, sorgt für bessere Kompression, Durchblutung, bla. So, und jetzt sind wir wieder bei dem Punkt. Ich gucke von vorne drauf auf den Schwimmer und sage, okay, der hat die Hände lang und dann gucke ich von vorne auf die Fingerspitzen und sehe mir so das Profil an. Was ist der erste Körperpunkt, der dort rausragt, der mir wirklich ins Auge sticht, wo ich sage, puh, das ist aber jetzt hier am ehesten wandähnlich? Es wird der Kopf sein. Sei es jetzt auch egal, ob er jetzt unter den Oberarmen liegt, zwischen den Oberarmen, über den Oberarmen. Es wird der Kopf sein. Und was habe ich normalerweise, wenn ich so im Wettkampf schwimme, auf dem Kopf? Eine Badekappe. Und das ist das, womit sich die folgende Forschung beschäftigt hat, nämlich Effect of Swim Cap Model on Passive Drag. Klingt jetzt im ersten Moment vielleicht gar nicht, ah ja, ist auch egal, wonach das im ersten Moment, oh Gott, Ja, ihr merkt schon. Das Ganze von dem italienischen Forscherteam Gatta Zamparo Cortesi im Journal of Strength and Conditioning Research aus dem Jahr 2013. Und es ist tatsächlich relativ schwer, Studien zu finden bezüglich des Einflusses von dem käuflichen Equipment auf die Leistungsfähigkeit der Schwimmerinnen oder Schwimmer. Also da wirklich was Messbares rauszuziehen. Nicht einfach nur zu sagen, ja okay, damit schwimmen sie schneller, sondern auch mal rauszufinden, warum denn ist das, weil der Widerstand minimiert wird, weil mehr Auftrieb, bliblablub. Vielleicht auch viel Firmengeheimnis dabei, weil man dann vielleicht noch einsteckt und sagt, okay, wie sieht denn das Equipment aus? Hier die Forschenden haben sich jetzt mit dem Einfluss der Badekappe auf den passiven Widerstand, also auf den Formwiderstand auseinandergesetzt. Wie sie das gemacht haben, dazu kommen wir gleich. Die Motivation hierfür ist aber, dass es eine vorangegangene Untersuchung gibt, wo es heißt, dass der Unterschied zwischen ich trage eine Badekappe und ich trage keine Badekappe 15% beträgt. Wenn ich eine Kappe trage, dann habe ich 15% weniger Widerstand. Und das ist eine ganze Menge. Also wenn mir jemand 15% weniger Widerstand gibt, würde ich sagen, ist mir egal, wie es aussieht, nehme ich. Und die Forschenden haben jetzt hier drei verschiedene Kappen untersucht, nämlich mit 16 männlichen Schwimmern, die im Schnitt 5,5 Kilometer pro Tag geschwommen sind. Also durchaus erfahrene Sportlerinnen und erfahrene Sportler. Wie haben sie das Ganze jetzt gemacht? Es gab drei verschiedene Kappendesigns. Nämlich eine normale Lycra-Badekappe, dann eine klassische Badekappe aus Silikon und dann eine sogenannte Helmet Cap, also eine helmartige Badekappe aus Silikon, die dann auch noch nahtlos war, also keine Nähte hatte im Vergleich zu der vorangegangenen Silikonkappe. Also drei, man möchte sagen, drei verschiedene Preisklassen. Erwartet man ja eigentlich, dass es da verschiedene Effekte gibt. Das Ganze wurde, und so viel Disclaimer möchte ich hier auch vorne wegschicken, die Forschenden haben das auch getan, völlig zu Recht, das Ganze wurde mit Equipment von Arena gesponsert und durchgeführt. Also wir reden hier über Arena-Badekappen. Und eigentlich finde ich schon geil, diese Helmet Cap, dieser Badehelm, dieser Schwimmhelm, den man da hat, dass der eigentlich ohne alles einfach so stehen bleibt. Den haben wir vermutlich alle schon mal gesehen, ne? Kannst du so aufstellen und dann bleibt die einfach stehen, ohne dass da irgendwelche Stäbe oder Verstärkungen oder Verstrebungen eingebaut sind. Das ist schon ein ziemlich cooles Design. Das gibt es natürlich auch noch von anderen. Aber eigentlich faszinierend. Egal. Jetzt haben sie diesen 16 Schwimmern diese drei Kappen gegeben. Haben dann gesagt, okay, wir machen die Versuche in drei verschiedenen Geschwindigkeiten. Also jede Kappe in drei verschiedenen Geschwindigkeiten. Und in jeder Geschwindigkeit mit jeder Kappe 5-mal. Macht in der Summe 720 Untersuchungen. Also schon so, das ist eine ordentliche Statistik, die da zusammenkommt. Und wie haben sie das Ganze jetzt gemacht, um eben so Effekte wie Schwimmtechnik, Schwimmbewegung rauszuixen aus der Gleichung? Haben sie die Schwimmer am Seil festgebunden, haben sie sich ins Wasser legen lassen und haben sie dann bei drei definierten Geschwindigkeiten an diesem Seil durchs Wasser gezogen und haben parallel dazu mit Hilfe eines Dynamometers, also war dann auf der Gegenseite wiederum ein Seil angebracht, je nachdem wie schnell und gut sich das ausgelenkt hat, bewegt hat, haben sie dann den Widerstand gemessen, den die Schwimmerinnen und den die Schwimmer hier im Wasser hatten. Also eigentlich ganz witzig, sich da insgesamt, was war das jetzt für jeden 9 mal 45, also irgendwie 45 mal durchs Wasser ziehen zu lassen, ist schon ganz geil, das hätte ich auch eigentlich ganz gerne mitgemacht. Naja, und dann kriegst du da Werte raus, machst ein bisschen Mathematik und Statistik dabei und kriegst am Ende Ergebnisse für den bezüglich des Widerstandes bei diesen drei verschiedenen Geschwindigkeiten für die drei verschiedenen Kappen. Und da fällt zuallererst auf, wenn man sich hier die Grafik anguckt, dass der Widerstand in allen drei Geschwindigkeitsstufen unterschiedlich ist. Der wird nämlich größer, je schneller die Sportler durchs Wasser gezogen werden. 1,5 Meter pro Sekunde, 1,7 und 1,9 Meter pro Sekunde. Soweit, so gut erstmal. Wir wissen, unser Messsystem funktioniert. Das ist das, was wir erwarten würden. Der Widerstand steigt auch in allen drei Geschwindigkeitsstufen. Auch das ist das, was wir erwarten würden. Das heißt, bei der höchsten Geschwindigkeitsstufe haben wir den höchsten Widerstand. Und jetzt guckt man sich den Unterschied zwischen diesen drei verschiedenen Badekappenmodellen an und stellt dabei dann fest, dass es hier wesentliche Unterschiede gibt zwischen den verschiedenen Kappen. Und zwar ist es so, dass die Helmet Cap, der Schwimmhelm, hat in allen drei Geschwindigkeitsstufen den geringsten Widerstand und zwar immer statistisch signifikant geringer als das, was die Silikonkappe mit der Naht, das sieht ein bisschen aus wie so eine Haifischflosse, ne, wenn das da oben hochsteht, oder sogar die Lycra-Badekappe, also das billigste Modell, dort haben. wohingegen sich die Silikonkappe und die Lycra-Kappe nur in der höchsten Geschwindigkeitsstufe signifikant voneinander unterscheiden. Wenn ihr die Grafik nochmal sehen wollt, und ihr werdet es auch alles unten in den Shownotes für euch verlinkt. Heißt also, ich habe hier so ungefähr einen unterschiedlichen oder einen Widerstandsunterschied von etwas über 100 Newton bei den beiden günstigen Modellen und ungefähr mittlere 90 Newton, also so roundabout 10% besser, 10% weniger Widerstand bei dieser Helmbadekappe. Das ist ja eigentlich schon mal ganz gut. Und jetzt fragt man sich natürlich, naja, aber es, ja, okay, schön, dass die da jetzt durchs Wasser gezogen worden sind, aber es hat ja mit dem Schwimmen an sich nichts zu tun. Das mag jetzt vielleicht sogar sein, dass mit dem freien Schwimmen hat das nichts zu tun, aber in welchen Phasen haben wir denn Bedingungen, wie in dieser Studie vorgeherrscht haben? Beim Start und bei der Wende. Nach dem Start gleite ich in Streamline, nach der Wende gleite ich auch in Streamline, vorne Frontalwiderstand, hinten ein bisschen Delfin-Kicks, viel mehr passiert da nicht. Und da macht das dann schon was aus, und je nachdem Langbahn, Kurzbahn, ist das ein gar nicht so unerheblicher Teil der gesamten Schwimmstrecke, der hier positiv beeinflusst wird, allein von der Wahl der Badekappe. Heißt also, wenn du es wirklich ernst meinst, macht das durchaus Sinn, dort ein bisschen Geld in den Schwimmhelm zu investieren. Und damit kommen wir zu einer Sache, die für mich immer noch offen ist und wo ich dankbar bin, wenn irgendjemand der Zuhörenden einen Link oder einen Hinweis hat. Denn für mich ist immer noch unklar, die Art und Weise, wie ich meine Haare in dieser Badekappe verstaue, muss doch einen Unterschied haben auf den Widerstand, den ich im Wasser habe, auf den Formwiderstand. Das kann doch nicht egal sein, ob ich jetzt eher kurze Haare habe, lange Haare, ob ich die eher nach oben tupiere, ob ich die eher nach hinten wegtupiere. Da sieht man ja alles Mögliche, wenn die Sportlerinnen und Sportler da am Beckenrand oder auf dem Startblock stehen. Das kann doch nicht egal sein. Das kann mir keiner erzählen. Ich finde aber bisher partout nichts dazu, wo das vielleicht mal untersucht worden ist. Wenn jemand von euch, vielleicht können wir da Clemens Carstegenhardt mal drauf ansetzen, das Ganze zu untersuchen, den neuen Bundestrainer in der Bildung. Oder vielleicht hat jemand von euch die Ressourcen dazu, da mal eine vernünftige Studie zu machen. Ich würde sie mit Kusshand nehmen. Damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge angekommen. Wir enden aber wie immer mit dem Wettkampfausblick. Und da gibt es dieses Wochenende unter anderem in Peine das Eulenschwimmfest, die offenen Landesmeisterschaften in Magdeburg und in Bruchhausen-Vilsen das Wiehebad-Schwimmfest. Heißt also, die Freibad-Zeltsaison geht spätestens an diesem Wochenende wieder los. Heißt für alle Trainerinnen und Trainer, die da mitfahren, und alle Kampfrichter und Kampfrichterinnen, die dabei helfen, dass diese Wettkämpfe stattfinden können, ein Wochenende voller Rückenschmerzen und Kälte im Zelt. Für alle Sportler ist es einfach das geilste Wochenende des Jahres. Diese Wettkampfabschlüsse, diese Saisonabschlüsse, da gehen durchaus die ein oder andere Erinnerung, kommt da ins Hirn, angefangen von Nachtfrost bis hin zu viel zu wenig geschlafen, bis hin zu Sonnenbrand schon am Anreisetag. Also alles erlebt, alles dabei und alles eigentlich eine Anekdote wert. Nächste Woche geht's dann schon los mit der EM im Becken, ab kommenden Montag schon mit den Wettbewerben im Freiwasser und beim Synchronschwimmen und Co. Letzter Aufruf für euch, nachdem ihr geguckt habt, ob ihr Studien zu Haare unter der Badekappe gefunden habt: Am Sonntag ist Wahltag, geht wählen, denn jede Stimme von euch bedeutet weniger Stimmanteile bei den Rechten. Und viel mehr Motivation kann ich euch eigentlich nicht mitgeben, als hier ins Wahllokal zu stiefeln. Wir hören uns am nächsten Freitag wieder. Passt auf euch auf. Das war's für heute. Ciao.